SWR aktuell. Infodate am Abend.
Mit Sophie Klein und der Nachricht, dass Ungarn bei einem Treffen der EU-Außenminister in Brüssel neue Russland-Sanktionen sowie ein milliardenschweres EU-Darlehen für die Ukraine blockiert. Was erstaunlich ist, denn eigentlich galt die Zustimmung der EU-Staaten als reine Formsache. Warum also möchte Ungarn die Ukraine jetzt nicht in dem abgesprochenen Umfang unterstützen? Inoffiziell wird darüber gesprochen, dass Viktor Orbán damit Wahlkampf betreibe. Im April stehen in Ungarn nämlich Parlamentswahlen an. Und die offiziellen Gründe, die hören Sie von Helga Schmidt.
Offiziell begründet Ungarn seine Blockade mit einem Vorwurf an die Ukraine. Die Ukraine blockiere ihrerseits die russischen Öllieferungen über die Druzhba-Pipeline. So heißt es aus Ungarn, dieses Öl werde dringend gebraucht. Aber hinter diesem Vorwurf steckt Ungarns ganz grundsätzliche Kritik an der Ukraine. Und dazu kommt, dass Ungarns Regierungschef Viktor Orbán dem russischen Präsidenten Putin sehr nahe steht. Er nennt ihn auch schon mal seinen Freund. Deshalb hält Ungarn auch nichts von den Wirtschaftssanktionen gegen Russland und will die auch mit einem neuen Veto jetzt verhindern, sodass wir wieder die Situation haben, dass fast alle EU-Länder sich einig sind, aber Ungarn einen Beschluss verhindern kann, denn die Militärhilfen und auch die Sanktionen müssen einstimmig beschlossen werden.
Die EU plant, der Ukraine bis 2027 bis zu 90 Milliarden Euro bereitzustellen, um ein starkes Signal an Russlands Präsidenten Wladimir Putin zu senden. Doch die Blockade der Ukraine-Hilfen ist nicht die einzige Baustelle für die Europäische Union. Denn seit dem Urteil des Supreme Courts, dass einige Zölle von US-Präsident Trump nicht rechtens gewesen sind, gibt es einige Unklarheiten. Schließlich hatte man sich erst im Sommer auf Zollgrenzen für bestimmte EU-Importe geeinigt. Sollte man jetzt die aussetzen oder weitermachen wie bisher? Ein Kommissionssprecher hat gesagt, man wolle sich erst ein genaues Bild von den Auswirkungen des Urteils machen und dann eine Entscheidung treffen. Die Regierung von Donald Trump zeigt sich laut ARD-Korrespondent Martin Ganselmeier nach dem Urteil des Supreme Courts eher zuversichtlich als unsicher.
In den politischen Talkshows am Wochenende wurden die Vertreter der Trump-Regierung immer wieder gefragt, wie geht es jetzt weiter mit Trumps Zöllen? Werden die bislang auf unrechtmäßiger Grundlage eingenommenen 175 Milliarden Zolleinnahmen zurückgezahlt und wenn ja, an wen? Fragen über Fragen und klare Antworten scheinen bislang weder der Präsident noch seine Finanzexperten zu haben. Umso entschlossener traten sie in den Talkshows am Wochenende auf. Wir sind in Kontakt mit unseren ausländischen Handelspartnern, sagte US-Finanzminister Scott Bessent im Sender Fox News. Die mögen die vereinbarten Handelsabkommen, da wird sich nichts ändern. Der amerikanische Finanzminister stellte klar, dass ab Dienstag zunächst ein weltweiter Zollsatz auf Importe in Höhe von 15% gilt. Dies gebe der Regierung 150 Tage Zeit, um die Zölle auf eine rechtssichere Grundlage zu stellen. Als entscheidende Kriterien hierfür nannte Bessent den Nachweis unfairer Handelspraktiken in anderen Ländern oder eine Bedrohung der nationalen Sicherheit der USA. Dazu werde man Untersuchungen in Auftrag geben, sagte Bessent. Am Ende wird sich nichts an den Zolleinnahmen ändern, weder in diesem Jahr noch in Zukunft, so Bessent.
Ein Bericht von Martin Ganselmeier. Wir springen gedanklich rüber nach Mexiko. Nach dem Tod eines Drogenbosses ist es gestern in verschiedenen Ecken in Mexiko zu Gewalt gekommen. Mindestens 74 Menschen sind ums Leben gekommen. Darunter seien auch 25 Beamte der Nationalgarde. Jenny Barker berichtet.
In Mexiko hat die Tötung des Drogenbosses El Mencho durch das mexikanische Militär in weiten Teilen des Landes Gewalt ausgelöst. Das von ihm gegründete Drogenkartell Jalisco Nueva Generación hat in Jalisco sowie anderen Bundesstaaten Straßen blockiert und Fahrzeuge angezündet. Bewaffnete Männer haben außerdem Geschäfte in Brand gesteckt und die Bevölkerung in Angst versetzt. In 20 der insgesamt 32 Bundesstaaten kam es zu Ausschreitungen. Massiv betroffen war auch ein Austragungsort der Fußball-WM. Am heutigen Montag bleiben in mehreren Bundesstaaten die Schulen geschlossen. Das Auswärtige Amt ruft Deutsche in Mexiko zur Vorsicht auf. El Mencho war der meistgesuchte Verbrecher des Landes. Die USA hatten ein Kopfgeld von 15 Millionen Dollar auf ihn ausgelobt. Das von Nemesio Oseguera alias El Mencho gegründete Kartell, von den USA als Terrororganisation eingestuft, gehört zu den mächtigsten und brutalsten Mexikos. Zehntausende Menschen hat es getötet oder verschwinden lassen. Feinde wurden zur Abschreckung an Brücken aufgehängt. Es verfügt über moderne Waffen wie gepanzerte Fahrzeuge oder Raketenwerfer.
Für Sportfans hat sich der erste Tag nach den Olympischen Winterspielen vielleicht wie der erste Arbeitstag nach dem Urlaub angefühlt. Während einige von uns noch damit beschäftigt sind, die Emotionen zu verarbeiten, zählt die Bundesregierung die gewonnenen Medaillen und stellt sich die Frage, wie kann man besser werden? Denn Platz 5 im Medaillenspiegel ist nicht genug. Es riecht nach Reformen bei der Sportförderung, wie Chris Berdrow berichtet.
Also die Kritik konzentriert sich gerade weniger darauf, dass der Bund zu wenig Geld für die Spitzensportförderung ausgeben würde. Die Summe ist kürzlich auf einen Rekordwert von rund 350 Millionen Euro pro Jahr gestiegen. Aus Sicht der Bundesregierung wird das Geld aber nicht zielgerichtet genug eingesetzt. Geplant ist seit längerem eine Spitzensportagentur, die künftig stärker steuern soll. Welche Spitzensportler fördert der Bund mit seinem Geld? Und auch in welche Sportarten fließt Fördergeld des Bundes. Im Moment laufen viele Entscheidungen über die Sportverbände. Die Agentur, so hat es der Regierungssprecher heute ausgedrückt, soll unabhängig sein und den Leistungsgedanken nochmal schärfen. Es wird darum gehen, Zitat, zu priorisieren. Heißt übersetzt, das neue System könnte dazu führen, dass weniger Athleten besser gefördert werden und dass man gezielt Talente sucht in Disziplinen, in denen Deutschland bislang ziemlich blank ist. Beispiel Shorttrack, die Sprintvariante im Eisschnelllauf. Da wurden 9 Goldmedaillen vergeben, aber deutsche Athleten waren gar nicht dabei. Neben der geplanten Spitzensportagentur ist das eine zweite Diskussion, die jetzt nochmal neue Fahrt aufnimmt. Sportministerin Schenderlein spricht von einem Booster. Die Spiele im eigenen Land für den deutschen Spitzensport wären. Als Beleg werden zum Beispiel die insgesamt 30 und 10 goldenen Medaillen genannt, die die Italiener bei ihren Heimspielen jetzt geholt haben. Italien war damit so gut wie noch nie bei Winterspielen und einen Platz vor Deutschland.
Fokus Südwest.
Wer in Rheinland-Pfalz künftig als staatlich geprüfte sozialpädagogische Assistentin oder sozialpädagogischer Assistent arbeiten möchte, der kann sich jetzt bis zum 1. März noch dafür bewerben. Der Modellversuch beginnt dann im August. Mit dieser speziellen Ausbildung sollen Kitas und Kindergärten unterstützt und dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Denn im Gegensatz zur Ausbildung als Erzieherin oder Erzieher braucht man hierfür nur einen Hauptschulabschluss. Wie schlecht es der deutschen Wirtschaft geht, das bekommen aktuell unter anderem Bosch-Mitarbeitende am Standort Waiblingen zu spüren. Dort werden Stellen abgebaut. Arbeitnehmervertreter und Bosch sollen sich jetzt auf einen Interessensausgleich und einen Sozialplan geeinigt haben. Christoph Geismeier berichtet.
Von der Entscheidung, die Produktion von Autoteilen bei Bosch in Waiblingen aufzugeben, sind aktuell 560 Beschäftigte betroffen. Der mit der Beendigung der Produktion einhergehende Personalabbau soll laut Bosch möglichst sozialverträglich umgesetzt werden. Außerdem sieht die Vereinbarung vor, dass Bosch im Konzern für die Waiblinger Belegschaft der Autoteileproduktion rund 220 Arbeitsplätze an anderen Standorten anbieten wird. Im September hatte Bosch bekannt gegeben, die Autoteileproduktion in Waiblingen bis Ende 2028 schließen zu wollen. Die dort produzierten Teile seien mit Blick auf die Kosten nicht mehr konkurrenzfähig, so das Unternehmen.
Und dann war da noch
das Wiehern von Pferden, das scheinbar ein richtiges Kunststück ist. In einer neuen Studie wurde das Wiehern von Pferden genauer untersucht und entschlüsselt. Julia Nestlen aus der ARD-Wissenschaftsredaktion erklärt, warum das Wiehern von Pferden so besonders ist.
Weil Pferde beim Wiehern zwei völlig unterschiedliche Töne gleichzeitig machen. Einen tiefen Ton aus den Stimmbändern, wie wenn wir singen, und darüber einen extrem hohen Pfeifton, der kommt aber direkt aus dem Kehlkopf. Also wir Menschen müssten für so einen ähnlichen Sound zwei Geräte, sag ich mal, benutzen, Stimmbänder und Lippen. Das klingt ein bisschen lustig, wenn man das mal versucht. Aber Pferde machen beides gleichzeitig und im selben Gerät, im Kehlkopf. Wir wissen bisher von keinem anderen großen Säugetier, dass das kann.
Und warum ist das so ungewöhnlich?
Weil eigentlich gilt, je größer das Tier, desto größer die Stimmbänder, desto tiefer die Stimme. Das ist reine Anatomie. Aber Pferde haben etwas Besonderes. Ihr Kehlkopf kann sich nämlich ganz, ganz stark verengen, viel stärker als bei uns oder bei anderen großen Säugetieren. Und diese winzige Engstelle, die erzeugt einen Hochgeschwindigkeitsluftstrahl, der dann anfängt zu pfeifen. Und so klingt nur dieses Pfeifen mal. Wir Menschen können das eben nicht, weil wir diese Mini-Düse im Kehlkopf einfach nicht hinbekommen.
Das SWR Aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.